der Start von Bremer war ja eher so ein bisschen holprig in die Saison rein. Ich glaube, wenn Antonelli noch ein weiteres Jahr Formel 2 fahren würde, boah, der Mann würde gefährlich werden nächstes Jahr. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine weitere Folge und ja, sie ist verspätet, weil ich war im Urlaub und ich bin ehrlich, ich habe nicht den Nerv noch dafür, im Urlaub dann einen Podcast aufzunehmen. Aber Perke, dafür als Wiedergutmachung bringen wir heute in dieser Episode nicht nur die Singapur Pre-Weekend Show. Nein, wir machen natürlich auch die ausgefallene Baku Post-Weekend Show mit rein und kombinieren das hier zu einer 2-in-1 Folge. Fast so wie ein Duschbad, wenn man sich's mal so irgendwie vor Augen führt, ne?
Ja, oh Gott, bist mit deinem schlechten Humor, den hast du immerhin nicht im Urlaub verloren, das finde ich gut. Deine schlechten Witze sind noch da. Du hast gut lachen, du warst im Urlaub, ich musste mich mit den ganzen Nachrichten rumschlagen, wo ist die Montagsfolge? Während du dich schön entspannt hast, musste ich mich darum kümmern und musste mal wieder sagen, ja, es liegt wieder an dir. Es liegt mal wieder nicht an mir. Mal wieder ist der übliche Verdächtige schuld. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Es soll jetzt erstmal um Baku gehen, da haben wir ja noch einiges zu bereden, weil wir es ja noch gar nicht gemacht haben. Und lass uns da doch direkt mit der ersten oder mit der einzigen Junior-Kategorie starten, die da gefahren ist, würde ich behaupten.
Ja, bin ich sofort dabei. Gucken wir uns vielleicht direkt als erstes das Qualifying der Formel 2 an. Gehen wir schnell rein. Es war ein kurioses Qualifying aufgrund von für mich einer einzigen Sache. Und zwar hatte ich dir, du hast es ja gar nicht gesehen gehabt, aber ich habe dir auf WhatsApp dann nur geschrieben gehabt, was zum Henker passiert hier eigentlich. Es ist richtig weird, weil nämlich Isaac Hadjar auf der Geraden in Turn 1 auf einmal massiven Lockup hatte und einfach so wie damals bei dem Crash von Verstappen und Ricardo einfach gerade durch in die Barrikade vorne rein ist. Und wirklich, konnte es richtig sehen, hat angefangen zu bremsen, massiver Lockup und immer weiter geradeaus geschlittert bis in die Barrikade. Okay, kann passieren, denkt man sich. Aber nein, 3 Sekunden später, 50 Meter links von ihm, knallt auf einmal sein Campus-Teamkollege Pepe Marti in 1:1 derselben Situation auch in die Wand. Digga, wie muss das für Pepe Marti gewesen sein? Der sieht so, er fährt hinter Hadjar und sieht dann auf einmal so, shit, mein Teamkollege ist gecrashed, lass mal nicht das Gleiche machen, lass mal meine Kurve hinkriegen. Und er macht 1:1 das Gleiche und schießt genauso in Turn 1 einfach geradezu in die Barrikade.
Na, es heißt ja nicht ohne Grund, dass man wahrscheinlich, wenn man hinter jemandem herfährt, sehr wahrscheinlich so ähnlich fährt wie der vor einem. Es kommt ja auch nicht zu selten vor, dass sich in der Formel 1 oder so jemand verbremst und der hinterher fährt, verbremst sich in genau der gleichen Kurve, weil man sich natürlich auch am Vordermann ein bisschen orientiert. Aber das ist schon sehr kurios. Und das Bild, wie diese zwei Autos mit Red Bull-Lackierung da in der Wand stehen, das ist auch einfach symbolisch für das, was alles gerade in der Formel 1 abgeht. Deswegen finde ich das wahrscheinlich besonders lustig.
Und vor allem, weil es zwei gibt Red Bulls in der Wand,
das passt. Das auch. Und die aktuelle Lage bei Red Bull ist ja auch nicht so gut. Das fand ich schon poetisch, wie sie das da gemacht haben. Das fand ich schon schön.
Absolut. Im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr weiter nachverfolgt, weil direkt in der Übertragung wurde es gar nicht aufgeklärt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwelches technisches Versagen bei beiden Autos war, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass beide den exakt gleichen Fehler machen und exakt die gleichen, Inputs liefern, um beide hinten in der Wand zu landen. Fände ich schon sehr kurios, wenn es daran liegt. Aber Isaac Hadjar hatte ja grundsätzlich jetzt kein wirklich rosiges Wochenende aufgrund von dem Crash. Also mal gucken.
Isaac Hadjar hat generell keine rosigen Wochenenden irgendwie mehr. Seit wir gesagt haben, ja, der wird schon Formel 2 Weltmeister, seitdem geht's bergab. Wir haben es ein bisschen gejinxt, habe ich das Gefühl. Isaac Hadjar, wenn du das hörst, ey, es tut mir leid. Wir sind schuld, wenn du es nicht wirst. Wir sind schuld, wenn du nicht in die Formel 1 kommst am Ende. Ja, wir waren's. Es tut uns leid, aber was sollen wir jetzt machen?
Ja, ich meine, es war trotzdem spannend, das Qualifying danach noch, denn das Resultat des Ganzen, ich glaube, als die beiden irgendwie gecrashed sind, waren noch dann im Endeffekt 4 Minuten oder so auf der Uhr verfügend. Verfügend, Digga. Ich komme aus dem Urlaub zurück, ich denke, ich bin erholt. Ich kann immer noch nicht sprechen, perfekt.
Ja, du musst erstmal wieder hochfahren, erstmal wieder in den normalen Alltag kommen, das ist völlig okay.
Erstmal den Motor warm laufen lassen wieder.
So sieht's aus.
Auf jeden Fall, ich meine, es waren noch 4 Minuten übrig. Und dann war das wirklich quasi ein Last-Lap-Shootout, was war jeder eine Runde und es war komplettes Chaos, weil alle Autos direkt beieinander waren und wirklich die Timing-Sheets sind eins nach dem anderen runtergefallen, es wurde immer eine bessere Zeit gesetzt und es war einfach herrlich mit anzusehen, wie das Ganze dann wirklich abgelaufen ist und das Qualifying insgesamt war für mich sehr, sehr schön.
Ja, Qualifying in der Formel 2 ist eigentlich meistens schön, weil du halt so viele Autos hast, die nah beieinander sind. Am Ende, die Pole hat sich geholt, Richard Verschoor vor Antonelli und Victor Martins. Das war auch relativ close. Also kann man sagen, nicht mal 200stel waren zwischen Verschoor und Antonelli. Da kann man, glaube ich, relativ close sagen. Und dann bis zu Martins sind es dann 1,5 Zehntel. Deswegen die Top 2 waren schon ein bisschen weiter vorne, aber die innerhalb von 200stel. Formel 2 sowieso immer voll gepackt mit Spannung. Das hatte man auch in diesem Qualifying wieder. Einfach eine schöne Session.
Ja, und alle hatten ein recht gutes Wochenende in den Top 3. Victor Martins hatte ein sehr gutes Wochenende. Kimi Antonelli hatte ein gutes Wochenende. Und auch Richard Verschoor hatte in der Tat ein sehr gutes Wochenende in Baku. Aber dazu kommen wir ja noch gleich, Perke. Denn lass uns jetzt erstmal fix auf das Sprintrennen gucken. Da wird es ja so gemacht, die Top 12 werden reversed. Deshalb ist es das Sprintrennen. Es wird umgedreht. Das heißt, der erste startet ja bekanntlich von 12 und der 12. bekanntlich von der Pole. Schauen wir uns das an. Wir hatten dieses Wochenende ja ein paar Debütanten das erste Mal in der Formel 2, nämlich unter anderem Mansell, Mini und Browning. Und die haben sich alle, muss ich sagen, ich war echt überrascht, alle relativ, manche sogar noch besser, manche sogar sehr gut geschlagen.
Ja, ich habe gar nicht mal so was anderes erwartet, denn wir sind ja beide, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir eine Formel 3 Season Review machen wollen. Müssen wir ja bald bringen, weil Formel 3 Saison ist jetzt schon ein bisschen vorbei und irgendwann gerät das auch in Vergessenheit. Deswegen sind wir ja dabei, gerade die Formel 3 Saison ein bisschen aufzuarbeiten. Da fällt einem natürlich schon auf, ey, die können fahren. Die sind keine schlechten Fahrer. Die sind richtig gut. Die können was mit dem Auto. Die wissen, wie man ein Lenkrad umdreht und wie nicht. Und deswegen überrascht mich das gar nicht so sehr, dass die gut dabei sind. Dass die so gut dabei sind, damit konnte man natürlich nicht rechnen. Das freut mich aber natürlich.
Also nur ganz kurz, ich dachte wirklich während des Sprintrennen, weil ja Mini und Mansell teilweise um P1 gekämpft haben untereinander, ich war wirklich für ein Drittel des Rennens mit der Hoffnung da drinne, dass einer bei denen beim Debüt das erste Rennen auch gewinnt, was komplett verrückt geworden wäre, ne?
Das wäre schon geil gewesen. Das wäre verrückt gewesen, wenn die beim Debüt das Rennen gewinnen. Aber alle drei sind richtig gute Fahrer, haben sie auch gezeigt. Finde ich schön. In der Formel 3 waren sie unfassbar gut. Besonders Mini natürlich, dass sie es in der Formel 2 auch zeigen können, freut mich für die.
Ja, auf jeden Fall. Was man natürlich ganz klar sagen muss, am meisten hat mich impressed Gabriele Mini. Ich meine, der Mann hat beim Debüt direkt ein Podium geholt, P3. Direkt vor Victor Martins und auch das. Es war so ein schönes Dragline-Race bis zur Ziellinie. Es war nicht safe, dass er es kriegt. Und am Ende waren es wirklich 20.000stel, die es waren auf der Ziellinie im Fotofinish. Und es war geil. Es hat einfach gebockt, dieses Rennen zu sehen. Es war einfach schön. Und Chapeau an Gabriele Mini. Was ein Einstand in der Formel 2. Und Perke, was mir da auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ich glaube, wir werden den Mann safe nächstes Jahr in der Formel 2 sehen. Und aktuell,
Mini, auf jeden Fall,
weil Berman ja in der Formel 1 unterwegs war, ich glaube, Gabriele Mini wird zu Prema gehen. Italienisches Team,
der fährt
Italiener,
sich da ja gerade schon ein.
Und ich glaube, das passt einfach perfekt. Beide Sitze werden frei. Das hat super funktioniert. Das Debütwochenende ist für mich ein Perfect Match.
Auf jeden Fall, besonders dadurch, dass er ja jetzt schon da jetzt das Rennwochenende gefahren ist. Jetzt weiß, wie es bei Prema ist. Mini wird auf jeden Fall nächstes Jahr bei Prema fahren. Ich glaube, da führt kein Weg drumherum. Du hast es schon gesagt, warum das ein Perfect Match ist. Italiener bei Prema, beide Sitze werden frei. Also wenn man Mini nicht hochholt, ist man bei Prema einfach dumm.
Ja, so, und ich meine, er hat es gezeigt, er kann es. Es war ein super Wochenende, super Einstand. Was willst du mehr? Also das ist es ja.
Absolut richtig. So, italienische Brille ab, deutsche Brille auf, ja, würde ich sagen. Denn wir haben ja einen deutschen Formel-2-Fahrer. Der hatte ein sehr, sehr schwieriges Wochenende. Im Sprintrennen 21. Das heißt, nicht gut, überhaupt nicht gut. Und im Feature-Race werden wir gleich drüber reden, gar nicht ins Ziel gekommen. Deswegen wieder schwieriges Wochenende oder ein schwieriges Wochenende für Olli Goethe. Nicht der Start, den er sich wahrscheinlich gewünscht hätte für die Formel 2. Aber ich sag, Zeit muss man ihm geben. Man kann nicht erwarten, dass jeder wie Mini da ins Auto steigt und direkt Dritter wird. Das kann man nicht erwarten. Deswegen sollte man Goethe Zeit geben. Ich hoffe, er bekommt dann nächstes Jahr seinen Fulltime-Sitz in der Formel 2, wovon ich eigentlich auch schon ausgehe, wenn er sich ein bisschen bessert im Gegensatz zu diesem Wochenende. Aber Zeit. Das ist ein junger Fahrer. Jeder Fahrer in der Formel 2, Formel 3 braucht in der Regel Zeit, um konstant gute Leistungen zu bringen. Auch ein Olli Goethe. Deswegen ist okay, muss man nicht zu hoch bewerten das Wochenende.
Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, Olli Goethe ist auch in dieser, was ist es, Turn 15 oder so, diese Kurve, wenn du aus dem zweiten Sektor, dann diese Linkskurve, wo die Wand direkt dahinter ist. Weißt du, ja, was ich meine? Die ist richtig eklig zu fahren im Game. Ja. Ich glaube, in der ist er im Training auch einmal eingeschlagen, wenn ich mich nicht irre. Also ja, es war ein schwieriges Wochenende, die Ergebnisse waren jetzt nicht die besten, aber du musst auch ganz klar dazu sagen, sein zweites Wochenende in der Formel 1, in Monza war der Mann echt gut unterwegs, da hat er uns beide sehr beeindruckt gehabt, hat ja sogar zwischenzeitlich schon seinen ersten Restart als Anführender gemacht, also geben wir ihm Zeit, ich glaube, das wird schon und ich denke auch, dass er nächstes Jahr seinen Fulltime-Sitz in der Formel 2 bekommen wird, weil ich meine, für mich ist er immer noch ein großes Talent, was definitiv in die Formel 2 gehört. Aber da gibt es noch ein paar andere Namen, zu denen wir sicherlich auch noch kommen werden. Also lass uns mal ein bisschen weitergehen. Lass uns lieber zum Sieger gucken, Perke. Und zwar der Mann, der noch nie vorher in der Formel 1 gewonnen, Formel 1, Digga. In der Formel 2 gewonnen hat, nämlich Joshua Dirksen. Dirksen, wahrscheinlich eher, vermute ich jetzt mal. Der Mann kommt aus Paraguay. Und das Coole ist, Ferke, ich weiß, du freust dich jetzt schon wieder, weil es ein cooles Land ist, was dann wieder...
Ich freue mich immer über coole Nationen in dem Rennsport. Ich freue mich darüber einfach. Paraguay, das ist doch geil.
Und der Mann hat bei seinem ersten Podium, hat der Mann einfach einen Anruf vom Präsidenten bekommen, Ferke. Ob er dieses Mal auch wieder einen Anruf vom Präsidenten bekommen hat, ich gehe fest davon aus, weil diesmal hat er das Sprintrennen nämlich gewonnen.
Ja, wäre cool. Ach, Paraguay. Ich lieb's. Allein dafür will ich Dirksen in der Formel 1 sehen, weil wir dann Paraguayer da haben. Ja, also geil. Dirksen wird nie in die Formel 1 kommen. Darüber müssen wir wahrscheinlich nicht reden, dass ein Dirksen irgendwann in der Formel 1 fährt. Aber allein für Paraguay. Oh, wir haben so coole Nationen in der Formel 2. Estland, Paraguay, Barbados. Wie cool ist das? Wie cool ist das?
Das ist schon geil. Gut, aber ja, Perke, wir haben auch coole Nationen in der Formel 1 mit zum Beispiel Argentinien.
Ja, das auf jeden Fall. Argentinien ist jetzt relativ neu wieder dazu gekommen. Freue ich mich auch. Also Argentinien ist natürlich mehr eine Mainstream-Nation, aber es freut mich trotzdem, die Nation in der Formel 1 zu
sehen. Ja. So, Perke, dann Ergebnis vom Sprint. Ganz einfach. P1 hat sich, wie gesagt, Dirksen geholt. Auf 2 haben wir Jack Crawford und auf 3 haben wir Gabriele Mini mit einem Einstandsdebüt von den Göttern höchstpersönlich.
So sieht's aus. Kommen wir zum nächsten Rennen der Formel 2, das Feature Race. Und da wurde natürlich auch die Reihenfolge vom richtigen Qualifying diesmal genommen. Das heißt, dieses Mal durfte ein Verschaffen von 1 starten. Aber der Start lief nicht so ab, wie sich das viele gewünscht hätten wahrscheinlich. Denn es gab einen riesigen Crash. 5 Autos waren involviert, riesig. Warum? Weil Kushmaini nicht weggekommen ist. Im Nachhinein hat man bei der Formel 2 gesagt, ja, Kushmaini hat die Startprozedur nicht richtig eingehalten und ist deswegen nicht weggekommen, weil er nicht alle technischen Sachen beachtet hat. Kushmaini hat deswegen auch, wurde disqualifiziert vom Rennen, was ich faszinierend finde, weil er nicht mal eine Kurve geschafft hat. Warum musst du ihn dann noch disqualifizieren?
Nochmal Salz in die Wunde streuen.
Und Kushmaini muss beim nächsten Rennen, das er antritt, 5 Plätze weiter hinten starten, als er sich qualifiziert, also einfach eine 5-Platz-Gridstrafe fürs nächste Rennen, weil man denkt, ja, Kushmaini, du hast nicht alles eingehalten, ist deine Schuld. Aber das war schon wirklich ein richtig, richtig großer Crash, weil er nicht weggekommen ist am Start.
Ja, also wer die Bilder gesehen hat, der wird es verstehen. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ansonsten guckt einfach mal gerne auf TikTok oder Sky oder sonst was, wo man das alles noch findet. Also das war schon ziemlich beängstigend, wenn man das live gesehen hat, weil auf einmal ein Auto einfach komplett falsch rumlag. Ich meine, die Autos waren auch zerfetzt bis ins Geht nicht mehr, also muss man auch dazu sagen. Ja, es war gruselig und am Ende waren dann wirklich Marti, Meini, Goethe, Kuhlen und Villa Gomez nach Runde 1 im Endeffekt de facto raus. Und trotzdem hat das Feature Race danach nicht enttäuscht, sondern es wurde immer besser und es war wirklich, wirklich gut. Also ich bin wirklich an dem Punkt angekommen, Perke, wo ich sage, gib mir Formel 2 Action einfach nur, weil es ist so geil. Du hast immer irgendwelche Fights, es sind Autos, die nebeneinander in die Kurven immer reinstechen und es bockt einfach so zu sehen. Ich bin auch langsam so ein bisschen mehr drin als vorher und ich enjoy es gerade wirklich sehr. Das finde ich wirklich, wirklich geil.
Ja, also ich finde es auch gut, wenn man jedes Rennwochenende so guckt, wie man es kann jedenfalls, dann kommt man relativ schnell rein, dann lernt man relativ schnell, wer wo fährt. Das merke ich ja jetzt auch, Formel 3, wo ich mir die ganze Saison nochmal angucke. man ist relativ schnell drin. Wer fährt, wer gut ist, wer nicht so gut ist, wer wie fährt ungefähr. Man kommt relativ schnell rein, wenn man es möchte, wenn man wirklich immer guckt. Wenn man jetzt so wie wir vor einem Jahr oder so eigentlich gar nicht guckt gefühlt und nur die Namen liest, logisch, damit kann man da nicht so viel anfangen. Aber beim Gucken ist schon ganz cool, weil immer es passiert. Du hast gesagt, irgendwo passiert immer was in der Formel 2, in der Formel 3. Irgendwo ist immer was los, irgendwo ist immer ein Kampf. Wenn es mal nicht ein Kampf um P1 ist, dann ist der Kampf ums Podium komplett bescheuert. Und wenn nicht, dann ist irgendwie der Kampf um P1 oder um P5 oder um P10, um den letzten Punkt, wo auch immer. Irgendwo ist immer ein geiler Kampf.
Ja.
Und das hast du in der Formel 2, Formel 3, was du in der Formel 1 so wahrscheinlich nicht hast. Was du klar dieses Wochenende in der Formel 1 hattest, war das ein Kampf. Aber in der Formel 2, Formel 3 hast du es immer.
Und das ist geil. Und das ist zum Beispiel so ein Kritikpunkt, greife ich jetzt einfach mal zwischen, der mir so am Anfang des Jahres, wo ich noch F1 Academy geguckt hatte, so ein bisschen gefehlt hat. Weil wenn man sich gerade ja das F2 und F3, gerade das F3-Feld anguckt, da, du gehst ja komplett blöd, die kriegen ja nicht mal alle Namen an der Seite angezeigt, weil da 30 Fahrer drin sind. Du hast halt immer irgendwo, wo irgendwas passiert. Und dann hast du halt die F1 Academy, die nicht mal 20 Fahrer im Grid sind, wo du dann halt wirklich so bist, ja, die fahren ihre Runden. Im besten Fall hast du mal einen Zweikampf. Und die Autos sind ja jetzt auch wirklich nicht gerade sehr schnell oder sehr optimiert. Das heißt, es fehlt so ein bisschen. Vor allem dann gerade mit Abby Pulling oder Dorian Paar am Anfang, die einfach so 20 Sekunden vorne rausgefahren sind. Also das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt bei F1 Academy. Aber ich glaube auch, dass wir in dem Bereich, in dem Feld über die nächsten wahrscheinlich 5-6 Jahre noch sehr, sehr viel Entwicklung sehen werden. Und ich glaube auch, dass diese Kategorie oder Rennserie wirklich noch sich verbessern wird.
Davon gehe ich auch raus, weil man wird wahrscheinlich auch einfach die Formel 2, Formel 3 als Vorbild nehmen dafür, wo man hin möchte. Und wenn man das macht, dann wird F1 Academy über die Jahre bestimmt auch zu einer Rennserie, wo man sagt, boah, das gucke ich mir sehr gern an, weil du siehst viele geile Duelle. Und auf die Zeit freue ich mich, weil über guten Rennsport freue ich mich immer.
Ja,
das ist genau. Deswegen gebt es mir her, verbessert die Serie und da gucke ich mir das auch sehr, sehr gern an. Haken wir jetzt noch kurz das F2 Feature Race ab, würde ich sagen. Und zwar mit dem Ergebnis, das wir am Ende hatten. Der Pole-Sitter Verschoor hat das Rennen gewonnen vor Victor Martins und Kimi Antonelli, der wieder auf dem Podium steht. Auch wieder ein Confidence-Boost für ihn, wie Kimi Antonelli sich in diese Saison reingekämpft hat. Ist faszinierend, weil der Start der Saison war ja wirklich nicht gut, aber der hat sich reingekämpft.
Aber der lief bei Prema an sich geworden, nicht gut. Also auch bei Berman lief es ja nicht wirklich gut. Gut, Saudi-Arabien jetzt mal war Berman auf Pole, aber so grundsätzlich, der Start von Prema war ja eher so ein bisschen holprig in die Saison rein. Ich glaube, wenn Antonelli noch ein weiteres Jahr Formel 2 fahren würde, boah, der Mann würde gefährlich werden nächstes Jahr.
Das auf jeden Fall. Also der würde nächstes Jahr in der Formel 2 auf jeden Fall um den Titel fahren. Auf jeden Fall. So, wer auch um den Titel fährt, ist Gabriele Bortoli. Gabriel?
Nein.
Mein Gott. Gabriel heißt der wieder. Mann. Weil ich bin bei Gabriel. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber für mich heißt er Gabriele.
Das
Gabriel
ist,
Bortoleto
diesmal ist
der neue WM-Führende.
Diesmal ist es ja, Perke, wenigstens nicht so, dass du Formel 2 mit Formel 3 verwechselst, sondern innerhalb der Formel 2 einfach nur zwei Fahrer jetzt verwechselt hast.
Das ist richtig. Jedenfalls Bortoleto ist neuer WM-Führender mit 169,5 Punkten vor Hadjar, der mal wieder eine Nullnummer hatte, die zweite Nullnummer in Folge. Und auf 3 Zane Maloney, der auch eine Nullnummer hatte dieses Rennwochenende. Das heißt, für Bortoleto war das wirklich das perfekte Rennwochenende, weil seine zwei größten Konkurrenten keinen einzigen Punkt geholt haben.
Das Ding ist auch, wenn man bedenkt, Maloney hatte mit die goldene Chance, endlich Grund auf Hadjar gut zu machen. Weißt du, er war da, er war in der Lage und dann schmeißt man es selber weg, so nach dem Motto. Es war bitter, weil Hadjar hat wirklich jetzt das geschafft, was wir nicht mehr für möglich gehalten haben, Perke. Er hat es geschafft, jetzt zwei weitere Wochenenden mit null Punkten hinzulegen. Und Bortoleto hat es ausgenutzt und auch Maloney bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat es ausgenutzt und dann hat er es weggeschmissen. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ansonsten wäre Maloney auch noch näher rangekommen an Hadjar. Er wäre zwar nicht da gewesen, wo Bortoleto jetzt steht, aber es hätte vielleicht über das nächste Rennwochenende, was ja dann in Lusail, Katar ist, nochmal spannender werden können. Und wer weiß, vielleicht hätten wir ja im allerbesten Fall, wenn es ein komplett verrücktes Wochenende geworden wäre, sogar noch ein Three-Way-Title-Battle um den F2-Titel in Abu Dhabi gehabt.
Das wäre schon geil. Jetzt werden wir wahrscheinlich einfach einen Zweikampf haben zwischen Bortoleto und Hadjar. Es sei denn, Hadjar macht genauso weiter, wie er jetzt aufgehört hat in Katar und Bortoleto macht auch so weiter, wie er aufgehört hat. Dann werden wir in Abu Dhabi schon mit der Gewissheit fahren, dass Bortoleto wahrscheinlich Formel-2-Weltmeister wird. Ich würde mir wünschen, dass Hadjar sich in Katar nochmal rafft, dass wir wirklich ein spannendes Formel-2-Finale haben. Aber wer weiß, ob es das wird. Ob er sich aus dem Tief nochmal rauskämpfen kann. Wir haben ja eh schon mal festgehalten, der konstanteste Fahrer ist es eh nicht. Deswegen mal gucken, ob er sich da irgendwie rauskämpfen kann aus dem Leistungstief. Nochmal zurückschlagen kann. Ich würde es mir wünschen.
Ja, same. Und Perke, welch bessere Empfehlung würde es geben, für Gabriel Bortoleto als Formel 2 Weltmeister zu sein und das bei Sauber/Audi mal auf den Tisch zu knallen?
Besser geht's nicht.
Ja, genau damit das ist
du, also damit bist du spätestens, also es wird ja jetzt schon berichtet, dass Bortoleto in der Pole Position bei Sauber ist. Damit bist du es allerspätestens.
Ja, das glaube ich
auch. Wenn du sagst, ey, ihr wolltet mich eh schon, jetzt bin ich Weltmeister geworden, macht jetzt mal den Vertrag fertig.
Ist schon so ein bisschen ist bosshaft, oder?
Das ist schon, also wenn er nicht bis dahin schon unterzeichnet hat. Kann ja schon sein, dass vor Abu Dhabi der zweite Sitz bei Sauber entschieden ist und er die Karte gar nicht mehr spielen kann. Aber wenn er bis dahin nicht entschieden ist, ist das schon eine geile Karte, die er spielen kann. Da ist das schon eine gute Asse.
Ist ein gutes Ass im Ärmel. Ja, ist so. Ein gutes Ass im Ärmel, Perke. Aber ich würde noch nicht zu weit vorausgreifen, weil das Ding ist, in unserer Pre-Weekend-Show für Singapur, die wir hier jetzt auch noch im Anschluss dann später haben, haben wir noch ein paar News von der Williams-Gerüchteküche, die da brodeln, die da vielleicht noch ein bisschen den Tag vermiesen könnten, aber dazu später mehr. Perke, lass uns jetzt die Formel 2 abhaken. Wir haben lange darüber geredet. Es war auch wirklich wieder gut, aber lass uns zur Formel 1 kommen, weil das Rennen war mehr als gut.
Ja, aber es war ein geniales Rennen. Es war so schön. Und es fing ja schon an, dass man dachte, boah, das könnte ein guter Sonntag werden. Es fing ja schon am Samstag an. Verrückten Sachen, die passiert sind. Zum einen natürlich müssen wir da über Lando Norris reden. Lando Norris, der in Q1 ausscheidet. So, er ist im WM-Kampf. Es wurde gerade gesagt, ey, wir unterstützen ihn, wenn es notwendig ist. Kämpft Piastri für ihn und dann scheidet er in Q1 aus.
Also mehr das Ironie hätte es nicht sein können vom Schicksal.
Also klar, Norris hatte Unglück mit dem Timing durch die gelbe Flagge auf seiner schnellen Runde dann. Aber ich sag mal so, andere haben es ja auch irgendwie geschafft, eine schnelle Runde zu bringen. Und wenn du es im zweiten Run nicht schaffst, dann musst du im ersten sitzen. Aber mit diesem McLaren darf es unter keinen Umständen der Fall sein, dass du in Q1 ausscheidest, auch wenn du mal ein bisschen Unglück hast. Das darf nicht passieren. Gerade in der Situation, in der Lando Norris ist, nämlich im WM-Kampf, das ist nicht akzeptabel, sage ich einfach. Das darf nicht passieren. Lando Norris darf nicht in Q1 ausscheiden. Also was er draus gemacht hat, ist nochmal eine andere Sache. Er hat das Beste draus gemacht aus dieser Situation. Aber das an diesem Samstag darf nicht passieren.
Nee, definitiv nicht. Und es war viel im Rennen zu holen, wie wir dann gesehen haben, wozu wir auch noch gleich kommen werden. Aber das war definitiv einer der großen Schocker im Qualifying am Samstag. Aber Perke, das war's noch nicht, denn es gab noch welche, und zwar Franco Colapinto. Wir haben gesagt am Anfang, wir wissen nicht, ob das der richtige Move ist. Wir haben James Vowles sehr lautstark kritisiert für diesen Move, Franco Colapinto zu Williams zu holen und zum Beispiel nicht auf einen Mick Schumacher oder einen Liam Lawson zurückzugreifen. Wir haben lautstark geredet, aber ich weiß nicht, was der Mann in ihm gesehen hat, aber bis jetzt zahlt sich seine Entscheidung sowas von aus. Franco Colapinto hat nämlich Alex Albon outqualified. Das ist Logan Sargeant, wenn ich mich nicht irre, im Grand Prix Qualifying noch nie passiert. Nee, er hat es bisher nur im Sprint Qualifying geschafft gehabt, aber im richtigen Grand Prix Qualifying hat Logan Sargeant noch nie Alex Albon outqualified und Franco Colapinto macht es direkt in seinem zweiten Versuch. Sicherlich, Albon hatte ein bisschen Trockeneisprobleme. Da hatte man vergessen, den Lüfter oben zu entfernen. Wie das geht, frag mich nicht. Ich fand's vogelwild, wie man sowas vergessen kann. Aber ey, alles nur Menschen, kann ja mal passieren. Auf jeden Fall, Franco Colapinto, meinen Respekt. Das war eine Meisterleistung im Qualifying.
Ich glaube, wir müssen uns bei Colapinto und bei Vowles entschuldigen. Es tut uns leid, dass wir gezweifelt haben an dem, was ihr da macht. Scheinbar war es ja die richtige Entscheidung, weil Colapinto hat jetzt an zwei Rennwochenenden mehr gemacht als Logan Sargeant in anderthalb Jahren.
Ja.
So, und das ist, also es ist jetzt nicht schwer, mehr als Logan Sargeant in den anderthalb Jahren zu machen. Aber ich habe es nicht von Colapinto in zwei Rennwochenenden erwartet. Das ist schon faszinierend, wie der in die Formel einsteigt und so fährt, als ob der schon immer da fährt irgendwie. Als ob er seit anderthalb Jahren in diesem Auto sitzt und gegen Albon fährt. So fühlt es sich an, weil der einfach richtig gut ist. Der ist schnell im Qualifying, der ist schnell im Rennen. Colapinto macht zurzeit alles richtig. Und die Aktien von Colapinto schießen gerade in die Höhe, sowas hat man noch nicht gesehen.
Ja, und es war wirklich beeindruckend. Aber es war nicht nur Franco Colapinto, der unfassbar beeindruckend unterwegs war, denn auch Olli Bearman hat Nico Hülkenberg outqualified. Und das in seinem ersten Qualifying für Haas, weil, wenn wir uns zurückerinnern, in Saudi-Arabien war es ja alles für Ferrari. Und auch das, Chapeau, Nico Hülkenberg im Qualifying ist ziemlich gut, wie wir wissen. Direkt erstmal ihn zu outqualifyen. Ordentliche Leistung, Olli.
Auf jeden Fall, das ist natürlich auch für ihn direkt wieder ein Confidence-Boost, weil er weiß, ey, in diesem Auto, in dem ich nächstes Jahr Fulltime sitzen werde, in dem kann ich's, in dem habe ich's drauf. Es ist natürlich geil für ihn. Ich freue mich auf Bearman Fulltime in der Formel 1. Ich freue mich darauf, weil wenn das so wird, wie er es jetzt gezeigt hat an dem Wochenende, dass er so ohne Angst fährt, so gut fährt, dann habe ich einfach Bock auf ihn. Die junge Generation, es kommt wieder eine neue, richtig gute Generation ran. Es war ja immer die Generation Norris, Albon, Russell, die hochkamen in einem Rutsch. Klar, Latifi kam das ja auch hoch, aber darüber reden wir nicht. Und da hat man schon gesagt, boah, das ist eine richtig gute Generation. Ich glaube, wir bekommen richtig gute junge Fahrer wieder ran. Wir bekommen eine richtig gute neue Generation. Und darauf habe ich Bock, weil wir die Generation, klar, Norris, Russell und Albon begleiten wir auch eigentlich von Anfang an. Aber das sind jetzt so die Karrieren, die starten, die wir von Anfang an mit dem Podcast begleiten. Und darauf habe ich auch irgendwie Bock, so dass wir die Karrieren von Anfang an in diesem Podcast begleiten können. Ich habe Bock drauf.
Ja, ich glaube auch, dass es sehr, sehr geil wird. Aber Perke, die Cherry on top, es war, beide sind ins Q3 gekommen. Franco Colapinto und Bearman am Ende des Tages im Q3 gewesen. Beide die Teammates outqualified. Was für eine Leistung. Und eine Sache, die ich ehrlicherweise nicht für möglich gehalten hätte dieses Jahr. Ich glaube kaum, ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Sergio Perez hat Max Verstappen outqualified und es war nicht mal knapp.
Es waren 2 Zehntel. Wie Perez schneller war als Max Verstappen. Also Perez kann ja Baku. Das ist ja bekannt. Perez ist unfassbar gut in Baku. Das ist eine Strecke, die ihm liegt. Stadtkurse war ja generell mal, er wurde ja mal eine Zeit lang wirklich als König der Stadtkurse bezeichnet. Weiß ich nicht mehr, ob ich so weit noch gehen würde. Aber in Baku hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall die Strecke unfassbar gut kann. Und dass es für Max Verstappen auch vielleicht ein schwieriges Wochenende war. Bei Max Verstappen sieht man jetzt auch seit 2 Rennwochenenden, dass das Auto, solange es eben auch an ihn rankommt, dass man merkt, auch ein Max Verstappen kann nicht alles wieder gut machen. Und wenn beide mit dem Auto strugglen, dass ein Perez dann gar nicht so schlecht ist. Dass es vielleicht wirklich einfach war, dass Max Verstappen mit dem Fahrstil vom Auto besser klargekommen ist und jetzt, wo beide strugglen, sieht man, ey, Perez ist vielleicht nicht immer schuld gewesen an dem, was da schief läuft. Perez kann ja eigentlich doch noch fahren. Und es hat mich irgendwie, also es hat mich gefreut. Es hat mich besonders gefreut, weil ich wusste, Norris ist in Q1 ausgeschieden und Verstappen startet ein bisschen weiter hinten. Vielleicht ist das so ein bisschen spannender, habe ich mir gedacht. Aber irgendwie freut es mich dann auch für Perez. Der musste jetzt 1,5 Jahre lang nur Scheiße einstecken. Konnte sich, was weiß ich, von jedem anhören. Auch von uns. Das hat er wahrscheinlich nicht gehört, aber auch von uns. Wir haben viel Scheiße über Perez geredet. Deswegen freut es mich für ihn, dass er bis zur letzten Runde des Rennens, bis zur vorletzten Runde des Rennens ein sehr, sehr gutes Wochenende hatte.
So, Perke, und hier haue ich jetzt unsere Planung ein bisschen durcheinander, denn ich greife jetzt Qualifying und Rennen ineinander ein.
Mach das.
Weil, ja, es hat mich auch gefreut, dass Sergio Perez endlich mal wieder zeigen konnte, ey, ich bin vor Verstappen, vielleicht verdiene ich es ja wirklich, hier bei Red Bull zu sein. Für mich, er war dieses Wochenende klar besser als Verstappen. Das hat man ewig nicht gesehen. Der Mann war deutlich besser. Der Mann hatte
das
die
ganze
Pace,
Rennen war
vorne mitzugehen, ohne Probleme, konnte sich immer dran halten, hat sich schön zurückgehalten, hat es clever gemacht, hat die beiden fighten lassen, Piastri und Leclerc, und war dann immer da, um so gefährlich zu werden. Er hat es zwar nie geschafft, vorbeizukommen so richtig, aber er war immer da. Und das war beeindruckend, weil Verstappen das nicht mal im Ansatz dieses Wochenende hinbekommen hat. Aber, und jetzt das Aber, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Zitat mal gehört hatte, aber alles vor dem Wort Aber ist einfach nur Bullshit. Würde nicht hier ganz zutreffen, trotzdem. Aber ich bleibe dabei, dass Sergio Perez dieses Wochenende das Potenzial hatte, vieles wieder gut zu machen, und er trotzdem wieder gezeigt hat dieses Wochenende, dass er für mich nicht zu Red Bull gehört. Weil das Ding ist, er hat eine super Leistung gemacht, was Pace angeht, was das Rennen angeht, fahrerisches Können. Aber er hat es selber weggeschmissen. Und das ist das für mich, was zeigt, wenn du schon so gut bist mal ein Wochenende und du davor echt schlechte Wochenenden hattest, dann brauchst du einfach mal ein Wochenende, wo du ein Ergebnis zeigen kannst. Und dann kannst du nicht, ich sag mal, in so einem simplen und vermeidbaren Crash, wie es zwischen Sainz und Perez dann am Ende war, dein Rennen in der letzten Runde gefühlt beenden. Und das ist das, wo ich einfach wieder Kritik an Perez äußere, sowohl ich ihn auch lobe für das gute Wochenende, was er an sich hatte. Aber das war für mich wieder einer zu viel.
Da bin ich bei dir. Für mich ist auch Perez an dem Crash schuld, definitiv. Du hast es gesagt, wenn du so lange kein Erfolgserlebnis hattest, vielleicht wäre es dann klüger gewesen, ey, dann nehme ich P4 auf sicher mit. Ich bin das Rennen richtig gut gefahren.
Genau
das. Das hat jeder gesehen, wie gut ich war. Jeder hat gesehen, wie gut ich war. Genau jeder hat gesehen, dass ich ein Podium heute verdiene. Und dann nehme ich halt mein P4 mit und lebe damit. Bin nicht auf dem Podium, aber dafür habe ich es jedem gezeigt, dass ich es noch drauf habe. Weil Perez war das ganze Rennen im Kampf um den Sieg dabei. Und wer hätte das gedacht vor dem Wochenende, dass Perez um den Sieg kämpft, das ganze Rennen lang. Und dann kommt Sainz halt am Ende nochmal ran an die Top 3, attackiert nochmal Perez, Sainz crashen. Perez hätte einfach auf entspannt wirklich P4 mitnehmen sollen, zeigen sollen, ich bin noch da. Das hätte gepasst.
Und das Problem, was noch einer, oder was diesen Kritikpunkt gerade so laut für mich macht, hätte Perez einfach gesagt, scheiß drauf, wir nehmen P4 mit, dann wäre Red Bull im Konstrukteur-WM-Kampf immer noch vorne.
Ja, aber ob das jetzt...
Nee, klar, ob das jetzt hält fürs nächste Rennen, scheißegal. Sie wären Stand jetzt noch vorne und Red Bull hat eine ordentliche Anzahl an Punkten dieses Wochenende dadurch verloren. Und auch Ferrari hat natürlich durch den Crash dann nochmal einige Punkte, die sie gut gemacht hätten, verloren. Ferrari wäre im Endeffekt das Team mit den meisten Punkten dieses Wochenende gewesen, wäre der Crash nicht zustande gekommen. Und Red Bull hat sich unfassbar viele wertvolle Punkte, die sie wirklich brauchen aktuell, wieder weggenommen damit.
Das ist richtig. Ja, Perez bis zur letzten Runde brillantes Rennen gefahren. Und dann halt so, ich habe auch in den Insta-DMs gelesen, eigentlich ist jeder der Ansicht, Perez ist an diesem Crash schuld. Das heißt, da haben wir heute keine Kontroverse irgendwie, wie wir der Meinung sein können oder was auch immer. Wir sind einer Meinung, die Community scheint sich größtenteils einer Meinung zu sein. Ist auch mal schön, wenn es so harmonisch abgeht bei einem Crash. Ja, ist schade, dass so passiert ist. Am Ende ist es irgendwie dann wieder ein Perez-Ding. Es ist irgendwie, überrascht es mich dann auch nicht nach so einer schlechten Saison. Dann fährst du mal ein richtig gutes Rennen und schmeißt es dann trotzdem irgendwie noch weg. Irgendwie ist das halt Perez jetzt dieses Jahr. Irgendwie ist es so. Irgendwie passt das.
Ja, und das...
Das passt zu diesem Jahr. Das ist traurig, aber es ist so. Es passt zu diesem Jahr, es passt zu der verkorksten Saison. Es passt eigentlich zu den verkorksten 2 Jahren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es tut mir so leid für ihn, weil er hätte sich so ein gutes Ergebnis dieses Wochenende so verdient gewesen, wenn du konstant besser als Max Verstappen bist. Und dann so am Ende, das hat er nicht verdient, aber ist er komplett selbst
schuld. Ich wollte gerade sagen, es ist seine eigene Schuld, dass es im Endeffekt so gelaufen ist. Und er hatte das Ergebnis quasi in den Händen und hat sich selbst wieder rausgeschlagen. Also muss man leider sagen, selbst schuld. Trotzdem, Perez hat positive Impulse gesetzt dieses Wochenende. Vielleicht auch, was so den Blick auf die Zukunft angeht. Aber am Ende des Tages, Perke, wir haben es oft genug gesagt, in der Formel 1 ist es scheißegal, wie gut du ein Rennen fährst. Am Ende des Jahres guckt man auf das Ergebnis und als Ergebnis steht in Baku DNF.
So sieht's aus. Das ist traurig, aber was willst du machen? So ist es. Was auch als Ergebnis dasteht, um nochmal einen letzten Punkt vom Qualifying ranzuholen, ist Leclerc auf Pole und damit holt Charles Leclerc zum 4. Mal in Folge in Baku die Pole und zum 4. Mal in Folge gewinnt er das Rennen nicht.
Es bitter,
das ist verrückt. 4-mal in Folge hat er jetzt Pole da geholt und 4-mal in Folge gewinnt er nicht. Also man sagt ja immer, Norris ist ein Bottler. Genauso ist es Leclerc irgendwie. Also es ist ja die Geschichte auch von Leclerc, dass Leclerc im Qualifying ein unfassbares Biest ist. Vielleicht der beste Qualifying-Fahrer, den wir in der Formel 1 zurzeit haben. Auf jeden Fall Top 3 Minimum. Und dass er es dann im Rennen auch nie umsetzen kann. Es ist die gleiche Geschichte wie mit Norris. Auch wenn es da nicht unbedingt die Starts sind, an denen zapert bei Leclerc. Aber irgendwie fehlt dann doch immer irgendwas, um das Rennen zu gewinnen. Irgendwas fehlt immer.
Ja, irgendwie ist es so. Es ist vielleicht ein kleiner Curse, vielleicht ein bisschen Aberglaube. Aber auf jeden Fall, Perke, wenn er noch ein 5. Mal eine Pole holt, vielleicht klappt es ja dann endlich mal. Mal schauen.
Vielleicht nächstes Jahr. Ja, wer weiß.
Wen wir auch gerade ja gelobt haben, ey, Berman, Colapinto, beide in den Punkten P8 und P10, Williams auch überragend Punkte geholt dieses Wochenende, P7 und P8. Natürlich sehr bevorteilt durch den Crash eben von Sergio Perez und Carlos Sainz. Gerade nochmal ein Stück hochgerutscht. Aber ey, das ist Formel 1, das gehört dazu. Und genau sowas ist natürlich das, was den Midfield oder Endteams jetzt, sage ich mal, ein bisschen Vorteil verschaffen kann dann in so Konstrukteurskämpfen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es bleibt auf jeden Fall spannend und Williams hat ordentlich Punkte gesammelt dieses Wochenende.
Auf jeden Fall. Wer auch Punkte gut gemacht hat, sag ich mal, ist Lando Norris. Trotz dem katastrophalen Samstag, trotz dem Ausscheiden in Q1, hat das auf P4 vorgeschafft und ist am Ende vor Max Verstappen gelandet. Dass ich sowas mal sage, Max Verstappen startet von 6, Lando Norris von 16 und Lando Norris ist am Ende nach einem clean Rennen vor Max Verstappen. Das ist faszinierend, dass man sowas sagt. Nach den ersten 3 Rennwochenenden hättest du mir das gesagt, dass ich sowas sage, jetzt hier in Baku, ich hätte dich für bescheuert erklärt.
Das Ding
ganz
ist,
einfach.
Das Ding ist, für mich ist, oder wenn man so jetzt rückblickend drauf guckt, der Moment, an dem Norris quasi dingfest gemacht hat, dass er Verstappen später wieder überholen wird, war knapp um die Hälfte des Rennens rum, als Verstappen auf den besseren Reifen war und versucht hat, vorbeizukommen, als Norris immer noch auf den harten unterwegs war und es aber nicht geschafft hat. Norris hat verteidigt und hatte Albon vor sich und Albon hat Norris immer DRS gegeben und dadurch konnte sich Norris immer vor Verstappen halten und Verstappen hat Runde für Runde für Runde immer weiter hinter Norris gesessen und sich weiter die Reifen kaputt gemacht. Ich sag dir, wäre Verstappen da vorbeigekommen an Norris und dann an Albon, dann wäre auch Verstappen vor Norris am Ende über die Ziellinie gekommen. Und dann hätte Lando Norris keine Punkte gut gemacht. Aber durch dieses Verteidigen, was Norris da gemacht hat, hat Norris sich vor Verstappen gehalten und hat am Ende des Tages jetzt wieder, was sind es, 3 Punkte? 2 Punkte?
3 Punkte.
3 Punkte gut
durch
gemacht.
Durch die schnellste Runde, die Lando Norris sich auch geholt hat.
Man muss dazu sagen, ach, das ist ja das Nächste, was Perez versaut hat. Man hätte Verstappen easy nochmal auf den Satz rote Reifen packen können und hätte Verstappen nochmal easy die schnellste Runde machen lassen können. Man hat ihn ja sogar in die Box geholt. Aber durch den Crash von Sergio Perez war das einfach nicht mehr möglich. Man konnte nicht mehr die schnellste Runde wegnehmen, weil ansonsten hätte Lando Norris nämlich nur einen einzigen Punkt gut gemacht. Und das wäre natürlich dann schon, gut, ich meine, Perke, sind wir mal ehrlich, 3 Punkte, das ist, wir brauchen nicht drüber reden, das ist immer noch eine richtig schlechte Leistung, weil das einfach fernab von den Maßen ist, die Lando Norris eigentlich gut machen muss aktuell.
Ja, das ist richtig. Trotzdem muss man sagen, die Pace von Lando Norris war unfassbar gut im Rennen. Wäre er in Q3 gekommen, wie es normal wäre, wäre er in den Top 4, 5, 6 Fahrern gestartet, hätte Lando Norris das Rennen gewonnen, davon bin ich fest überzeugt. Die Pace hatte Lando Norris. Ich glaube wirklich, wenn er nicht die ganze Zeit hätte kämpfen müssen, wenn er entspannter sich nicht durchs Feld arbeiten hätte müssen, hätte Lando Norris dieses Rennen gewonnen. Aber so ist es am Ende nicht gekommen. Die Pace hätte er auf jeden Fall gehabt. Am Ende war es sein Teamkollege, der auf P1 stand. Oscar Piastri gewinnt das 2. Rennen seiner Karriere. Dadurch hat Oscar Piastri in seiner Karriere jetzt genauso viele Rennen gewonnen wie sein Teamkollege Lando Norris. Also das war eine unfassbare Fahrt von
also
Oscar Piastri.
Also für mich war es die beste Fahrt eines Fahrers in dieser Saison dauerhaft.
Wie er erst an Leclerc vorbeigeht mit dem Überholmanöver in Kurve 1, wo er von noch der letzten Kurve der letzten Runde angeschossen kommt gefühlt und einfach nicht bremst, in Kurve 1 reinsticht und Leclerc da holt. Und wie er dann verteidigt einfach. Leclerc macht dauerhaft Druck.
Der Mann hat fast 35 Runden, hat der Mann hinter sich Leclerc innerhalb des DRS gehabt. Und der Mann hat 35 Runden, eiskalt war der, er hat nicht einen Fehler gemacht und hat es konsequent durchverteidigt.
Ja, also Oscar Piastri wieder unfassbare Leistung, verdient gewonnen am Ende. Am Ende ist er wieder dafür schuld, dass Charles Leclerc eine Pole nicht in einen Sieg ummünzen kann. Aber Oscar Piastri, unfassbare Leistung dieses Rennwochenende. Kein Fehler gemacht, mal verbremst, mal ein bisschen rumgeschlittert, ja, aber passiert. Besonders wenn du so viel Druck bekommst von hinten, aber so clean wie er geblieben ist. Das schafft, also unter dem Druck zerbrechen bestimmt manche, wenn sie da auf 1 fahren und Leclerc Runde für Runde auf 3 Zehnteln dran ist, jedes Mal angeschossen kommt, jedes Mal hat man die Angst, sticht da jetzt in Kurve 1 rein oder nicht. Und da so eiskalt zu bleiben, so abgezockt zu bleiben, erfordert eine Menge und da Hut ab vor der Leistung.
Für mich, also was ich auch crazy fand, für mich ist Oscar Piastri auch mit Abstand der kälteste Mann in der Formel 1, ne? Mit Abstand. Der Mann ist in 35 Runden lang in dem höchsten Druck, den er wahrscheinlich in seinem Leben je verspürt hat. Der hat richtig Probleme, muss sich voll fokussieren die ganze Zeit. und du hast ihn nicht einmal sich beschweren hören. Du hast ihn nicht einmal am Funk irgendwie gestresst klingen hören. Es war einfach, der Mann war locked in, full focus, eiskalt. Und er hat auch wirklich bis zum Ende einfach clean durchgezogen. Es war auch nicht, als er dann über die Ziellinie ist, dass er rumgebrüllt hat wie ein Irrer und komplett gejubelt hat und allen Druck abgelassen hat. Nein, auch da war der Mann relativ kalt einfach und hat so, yo, danke für den Rennsieg. War echt, das war die beste Performance, die stressigste Performance meines Lebens. Aber auch so, weißt du, so richtig abgeplayed, kalt einfach. Und es bockt zuzusehen bei sowas. Fun Fact, Oscar Piastri hat vermutlich auch nur gewonnen, beziehungsweise, was heißt nur gewonnen, beziehungsweise, er ist vorbeigekommen, weil Lando Norris den Perez 2021 gemacht hat bei Sergio Perez.
Das ist doch schön.
Das war Norris so funny. Er hat ihn einfach aufgehalten durch Sektor 2 und Perez hat sich richtig beschwert, yeah, he's fucking holding me up. Und es war einfach so Flashback zu Abu Dhabi 21, wie Perez damals Hamilton so aufgehalten hat und genauso als Norris für Piastri gemacht.
Das ist doch schön. Wer auch locked in war, waren die Tippspielsieger bei uns. Ich glaube, die waren auch sehr locked in das Wochenende. Weil bei dem Tippspiel zu gewinnen, dieses Rennwochenende, war nicht einfach, wenn man das Ergebnis sich mal anguckt. Bei Kicktipp hat gewonnen Nico vor Erik und Skittles. Und damit sieht es in der Gesamtwertung folgendermaßen aus. Lass mich kurz gucken. Nico auf 1, der verbessert nur seine Ausgangslage, der ist dem Rest des Feldes gefühlt schon enteilt, vor Simon, der Echte und Fossi Bear.
Bei F1 Fantasy war es tatsächlich Noah mit 287 Punkten, der sich in Baku den Win holt. Dann auf 2 haben wir, welcher Saft, Perke? Richtig, einfach Tomatensaft.
Na, ich glaube, so geht das nicht. Ich glaube, da muss ich dich korrigieren. Ich glaube, so geht das nicht.
Ich glaube, es war nicht Tomatensaft, aber naja, fast das Gleiche war. Und dann auf 3 mit 254 Punkten F1 Audi Racing. Und insgesamt übernimmt Felix die Führung mit 3.426 Punkten vor Maurice auf P2 jetzt nur noch mit 3.423 Punkte. 3 Punkte Unterschied im Kampf um P1. Und dann auf 3 haben wir Peter mit 3.285 Punkten etwas weiter abgeschlagen. Aber auch da bleibt es knapp und spannend. Ferke, ich glaube, F1 Fantasy könnte sich nochmal richtig zuspitzen beim Kampf um die Krone am Ende der Saison. Es bleibt auf jeden Fall interesting. Und Ferke, ich würde sagen, lass uns Baku jetzt abhaken. Lass uns die Post-Weekend-Show von Baku jetzt abhaken. Denn, nein, ihr hört jetzt nicht das Outro und wir verabschieden uns jetzt nicht. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr aber auch jetzt gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Denn wir moven jetzt weiter, nämlich in die Singapur-Pre-Weekend-Show. Und Perke, boy oh boy, ich glaube, du hast richtig Bock auf dieses Wochenende, so wie ich es kenne. Weil es ist ja eine deiner Top-3-Lieblingsstrecken.
Ich freue mich sehr. Singapur ist immer irgendwie ein besonderes Wochenende für mich. Einfach, weil das für die Fahrer immer sehr, sehr fordernd ist, das Rennwochenende. Von der Rennaction bestimmt nicht das geilste Wochenende, was wir dieses Jahr bekommen werden. Das ist es nie. Aber jeder kleine Fehler wird bestraft. Die Bedingungen sind irgendwie anders. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, mit denen die Fahrer zurechtkommen müssen. Es ist das längste Rennen des Jahres, wenn ich mich nicht komplett irre. Es geht immer so an die 2-Stunden-Marke fast schon ran. Es ist geil. Singapur ist geil. Es ist ein Nachtrennen, was auch nochmal ein geiler Vibe ist. Ich mag alles an Singapur eigentlich.
Ja, Singapur ist cool. Und deswegen,
ich freue mich auf das Wochenende.
Ich weiß nicht, ob ich es in meine Top 3 mit reinnehmen würde. Ich finde Singapur auch sehr, sehr cool. Allein schon, weil ich schon mal auf der Formel 1 Strecke stand. Ja, okay, war ein bisschen unnötig. Ja, Perke, ist okay. Lass uns lieber gucken, was wir dieses Wochenende so Schönes, Besonderes haben. Denn es gibt 2 Special Liveries. Eigentlich sollte es 3 geben. Fangen wir mal mit der 3. an, die dieses Wochenende gar nicht da sein wird. Richtig, nämlich Red Bull. Die haben gesagt, ey, wir können uns eigentlich in unserem jetzigen Zustand keine Special Livery leisten, weil es zusätzliches Gewicht auf unserem Auto ist, was wir aktuell echt nicht brauchen können. Deshalb, alle Special Liveries, soweit ich weiß, bis Austin, werden von Red Bull komplett über den Tisch geworfen und gescrappt. Deshalb sind es dieses Wochenende, Stand jetzt, Mittwoch, nur 2, die dieses Wochenende auf der Strecke sein werden.
So sieht's aus. Aber hey, die Red Bull Livery, die sehen wir ja trotzdem irgendwie, denn das Red Bull Auto in der F1 Academy bekommt jetzt einfach die Livery draufgeknallt, damit sie nicht komplett verschwendet wurde. Juhu! Also wir sehen die Livery, aber dass das der Grund ist dafür, dass man die nicht in die Formel 1 bringt, finde ich verrückt. Also klar, du musst Gramm sparen, bla bla bla, aber ich glaube, bei dem Auto ist nicht so viel zu retten. Du bist die 4. Kraft. Fünfte Kraft wirst du auch mit 10 Gramm weniger, mit 10 Gramm mehr nicht.
Perkel.
Und dritte Kraft wirst du auch durch das Sparen der Gramm nicht.
Sind wir aber ganz ehrlich. Sehen wir diese Livery wirklich?
In der F1 Academy sehen wir die.
Sehen wir die?
Also die kann man sehen. Sie ist zu sehen. Sie ist zu sehen. Wir sehen bestimmt mal ein Bild.
Ja, das war nämlich meine Frage. Das hast du verstanden, finde ich gut.
Naja, wir sehen bestimmt mal ein Bild von der Livery, aber man kann sie in der F1 Academy sehen. Wer Liveries bringt, weil ihnen das Gewicht nicht zu krass ist, sind zwei andere Teams. Wollen wir mit der guten oder mit der schlechten anfangen?
Ich weiß nicht, vielleicht finden wir auch beide gut oder beide schlecht oder vielleicht sind wir ja anderer nicht. Meinungen. Also,
das glaube ich nicht.
Fangen wir mal mit dem kleineren Team an, fangen wir mal mit V-Carb an.
Mit der schlechten, alles klar.
Okay, gut. Perke, was von einer 1 bis 10 Skala, was für ein Rating ist das bei dir?
Boah, ich finde die nicht gut, ne? Das ist eine 4, 5, 4. Das ist einfach so, also das ist eine Denim-Livery, also so eine Jeans-Look-Livery. Und so sieht's halt auch aus. Das ist halt ein Auto, was eine Jeans anhat. Und ich find's nicht, nein, das passt nicht auf ein Auto. So dieser Jeans-Look passt nicht auf ein Auto. Das sieht richtig, das find ich nicht gut. Also ich habe schon in meinem Leben schlechtere Liveries gesehen. So ist nicht. Altes Beispiel bringe ich da eigentlich immer die Star Wars Red Bull Livery. Das ist somit das Schlechteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber diese Livery ist schon nicht schön. So, dieser Jeans-Look auf dem Auto ist nicht geil, nee.
Also ich sag's mal so, mit einer 4 von 10 hast du mich. Ich finde die auch nicht schön. Und ich sag's auch so, wie es ist. Ich bin froh, dass diese Livery in Maßen gehalten wurde.
Ja.
Also man hat ja nun wirklich quasi nur den Sidepod und den Frontwing so ein bisschen verändert. Hätte man das ganze Auto wie eine Jeans gemacht, ich hätte in meinem Leben noch nie sowas Hässliches gesehen. Und das hätte für mich mit der Star Wars Livery in Contention gestanden. Also das Auto wäre potthässlich gewesen, wäre das ganze Auto gewesen. Es wird noch ein bisschen davon gerettet, dass es wirklich nur so teilweise ist. Ansonsten wäre das mit Abstand für mich eine der schlechtesten Liveries aller Zeiten. Gehen wir aber zu der Livery von Mercedes. Und ich muss ehrlich sagen, das hat was. Das ist eine richtig solide Livery. Ist für mich so zwischen einer 8 und einer 9 von 10.
Ja, die Livery ist auf jeden Fall schick. Man hat das Auto irgendwie so grünlichen, türkisen Stich gegeben, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ich habe schon überlegt, ob es so die Petronas-Farbe ist, aber es ist nicht die Petronas-Farbe, ja, es ist dunkler.
Ich weiß auch nicht, wie ich die Farbe genau beschreiben soll. So grünlich, türkismäßig, irgendwie so da die Richtung würde ich es einordnen. Und ich stelle mir mal vor, wie es jetzt unter dem Flutlicht in Singapur aussieht, wenn es Nacht ist und das und man, oder abends ist dunkel ist da und man nur Flutlicht hat. Und da stelle ich mir die schon sehr, sehr geil vor. Bei einer 8 bin ich doch komplett bei dir.
Ja, ich glaube, da hätte man
eine schicke Livery einfach.
Also ich finde zum Beispiel Deutschland 2019 finde ich zum Beispiel deutlich angenehmer oder besser als das, was jetzt ist. Zum Beispiel diese weiße Livery, die man damals hatte mit Mercedes, auch mit den Lederhosen-Outfits und sowas, fand ich deutlich geiler. Aber ich glaube, das ist eine Livery, die Mercedes A, wegen dem, was an diesem Tag passiert ist, nie wieder rocken wird. Und ich glaube auch, grundsätzlich, Mercedes-Livery ist ja eher selten, sieht man ja wirklich nicht so häufig. Daher bin ich einfach froh, mal wieder eine schöne Mercedes-Livery zu haben. Und ich freue mich drauf, endlich mal wieder ein Mercedes ein bisschen andersfarbig auf der Strecke zu sehen.
Ja, da freuen wir uns doch beide drauf. Das ist doch sehr schön. Worauf sich ein gewisser Argentinier freuen kann, ist, dass er jetzt gepusht wird. Ich habe gesagt, seine Aktien steigen zurzeit. Colapinto, nach dem Rennen vor Wochenende in Baku steigen die Aktien selbstverständlich. Und jetzt will Williams, auch besonders in Person von James Vowles, ihm ermöglichen, dass er nächstes Jahr Fulltime in der Formel 1 sitzt. James Vowles will ihn unterstützen bei der Suche nach einem Sitz. Die Suche nach einem Sitz ist jetzt nicht äußerst schwierig. Es gibt nur einen freien Sitz, der richtig da ist. Das ist der Sitz bei Sauber. Und, wie ich hier sehe, laufen da sogar schon Gespräche.
Von dem, was ich gefunden habe, sind wohl die ersten kleineren Gespräche. Nichts Konkretes, nichts Safes, nichts Großes. Wirklich nur so, hallo, wie geht's? Paar Anfragen demnach wohl jetzt passiert. Du hast vorhin gesagt, dass Gabriel Bortoleto für dich ja eigentlich der Pole-Position-Kandidat ist.
Laut den Medien.
Ja, ja,
laut
klar,
den
klar, Medien klar, klar. Ist er der Aber Polster. Ich meinte ja vorhin, vielleicht kann sich da noch was anderes tun. Vielleicht kann das noch interessant werden. Weil, wenn nämlich Franco Colapinto die ganze Saison hinweg jetzt so performen sollte, wie es jetzt zum Beispiel im letzten Rennen war, dann wird nämlich auch ein Sauber oder Audi sehr nochmal darüber nachdenken, vielleicht nicht ihn in den Sitz zu packen. Wie gesagt, die Gespräche, die jetzt laufen sollen, es ist nichts Konkretes, da sind wir weit von weg. Das sind wirklich bloß die ganzen Basic-Gespräche einfach mal zum Rantasten. Aber dennoch war Kontakt zwischen Williams und sauber bezüglich Franco Colapinto da. Und Williams in Person von James Vowles will Franco Colapinto definitiv in der Formel 1 in 2025 haben, wenn möglich. Verständlich, er ist ein Williams Junior. Wenn Carlos Sainz irgendwann gehen sollte oder er ein Angebot von einem Top-Team spontan einfach mal kriegen sollte, willst du jemanden haben, wo du weißt, der ist Formel 1 gefahren oder fährt im besten Fall noch Formel 1 und ist Williams Academy-Fahrer, wodurch man ihn vielleicht im besten Fall zurückholen könnte. Also ich glaube, das wird ein Thema bleiben, Perke. Das wird uns die nächsten Monate jetzt noch beschäftigen, was jetzt mit Franco Colapinto und Sauber sein wird, gerade auch in Bezug auf Gabriel Bortoleto. Es wird weiterhin spannend und heiß bleiben.
Was auch heiß bleibt, aber wahrscheinlich nur noch bis zum Ende dieses Wochenendes oder auf jeden Fall nicht länger als die Herbstpause, die wir nach Singapur tatsächlich haben. Ja, wir haben nach Singapur mal wieder 4 Wochen keine Formel 1 oder 3 Wochen keine Formel 1, 3 F1, 3 Wochenenden. Ja, warum man das so legt, ich weiß es auch nicht, aber naja. Jedenfalls haben wir dann eine Herbstpause und nach Singapur soll es Gewissheit um einen gewissen Fahrer geben, den wir wahrscheinlich seit über einem Jahr in der Formel 1 schon fordern. Wahrscheinlich seit Erstellung dieses Podcasts fordern wir Liam Lawson in der Formel 1. Und da soll es jetzt nach Singapur laut Dr. Helmut Marko Gewissheit geben um Liam Lawson, was die Zukunft angeht. Jetzt gibt es schon Gerüchte, dass er nach Singapur im Auto sitzen wird von Daniel Ricciardo. Gehe ich einfach mal nicht von aus, weil ja, ich glaube nicht, dass man Daniel Ricciardo jetzt so Mid-Season rauswirft. Aber ich denke mal, nach Singapur wird bekannt gegeben, Liam Lawson wird nächstes Jahr im V-Cup sitzen. Und mal gucken, was mit den anderen Sitzen so passiert in der Red Bull-Familie.
Ja.
Aber davon gehe ich stark aus.
Also es gibt wohl auch die ein oder anderen Gerüchte oder Aussagen, dass Liam Lawson wohl bereits jetzt nach Singapur in diesem V-Cup sitzen soll. Davon gehen wir beide zu 99,99% nicht aus. Weil das einfach keinen Sinn ergeben würde, den Daniel Ricciardo jetzt einfach Midseason rauszukloppen. Weil so schlecht ist er dann auch wieder nicht, dass es sich lohnen würde, ihn einfach jetzt rauszuhauen. Fällt dir eigentlich mal auf, wie krank, also wirklich krank, dieses 2025er Grid ist, wenn das so alles kommt. Liam Lawson dann zu V-Cup. Und ich bleibe auch immer noch felsenfest der Überzeugung, dass Perez 2025 nicht bei Red Bull drin sitzen wird.
Ich glaube, der wird da sitzen.
Ich glaub's nicht. Was für ein crazy, jetzt stell dir mal vor, Perez geht auch noch. Was für ein krankes Grid wir da einfach haben. Bei Ferrari ist eine Änderung.
Ist
bei Mercedes Qualität ist eine Änderung. Pur. Bei Red Bull wäre, wenn Perez geht, auch eine Änderung. Bei V-Cup ist eine Änderung. Bei Aston Martin bleibt alles gleich. Bei Alpine ist eine Änderung. Bei Haas ist eine Änderung. Bei V-Cup ist eine Änderung. Bei Williams ist eine Änderung. Eigentlich in quasi jedem Team haben wir eine Änderung. Bis auf McLaren.
Also, und Aston Martin. Und es sind hochqualitative Änderungen. Wir haben nur hochqualitative Fahrer in der Formel 1. Klar, hast du das eigentlich immer. Aber manchmal hast du dann halt so Ausreißer wie Latifi oder Sargent in der Formel 1. Und was man Stand jetzt weiß, ist nur Qualität pur nächstes Jahr in der Formel 1, was ich geil finde. Es sind neue Fahrer bei neuen Teams, wie du schon gesagt hast. Da muss man gucken, wie schnell können die sich ans neue Team gewöhnen. Das heißt ja so eine Faustregel eigentlich, so 4-5 Rennwochenenden, dann bist du voll da bei dem Team. Da ist auch spannend zu beobachten, wer ist schneller, wer ist langsamer beim neuen Team angekommen, wer kommt vielleicht gar nicht an, wer kann gar nicht an seine Leistungen anknüpfen. Kann ja auch passieren. Nächstes Jahr wird richtig geil.
Ja, ich freue mich sehr drauf. Und vor allem bei Aston Martin sind zwar keine fahrerbedingten Änderungen, aber du hast einen Adrian Newey, der neu dazukommt. Und ich glaube, auch das wird seinen Einfluss haben. Das einzige Team, wo wirklich gefühlt gar nichts passiert, ist eigentlich McLaren.
Da muss aber auch nichts passieren.
Nee, das funktioniert ja gerade sehr gut. Aber es ist wirklich interessant und ich habe so Bock auf die nächste Saison, weil es einfach alles durchwürfelt. Und merke, es hört ja nicht da auf, weil dann kommt 26 und da wird ja wieder alles durchgewürfelt. Es ist einfach geil, die nächsten 2 Jahre. Sie scheinen so gut auszusehen. Hoffentlich werden sie auch so gut, wie sie aussehen. Jetzt würde ich aber noch eine weitere Sache schnell bereden, wo ich gerade 26 angesprochen habe. Nämlich kommen ja 26 neue Pirelli-Reifen. Es gab ja ursprünglich den Plan, dass man die 18-Zoll-Reifen wieder auf die 16-Zoll-Reifen reduzieren will. Das wurde ja dann verschoben. Das hat man gesagt, ey, das wird nichts, das verschieben wir erstmal. Das heißt, man bleibt jetzt 26 bei den 18-Zoll-Reifen. Aber die Reifendimensionen an sich werden trotzdem ein bisschen schmaler und der Durchmesser ganz, ganz leicht verkleinert. Die Vorderreifen werden anstatt 305 mm auf 275 mm reduziert und die Hinterreifen von 405 auf 375 mm reduziert. Und genau diese Reifen wurden jetzt von Aston Martin zum ersten Mal in Barcelona getestet. gerade auch mit der Hoffnung von Pirelli, dass man das Gewicht reduziert, weil ein bekanntes Problem bei den aktuellen Autos ist ja nun mal, dass sie zu schwer sind, dass sie zu bulky, sage ich jetzt einfach mal, sind. Vor allem für die Straßen von Monaco zum Beispiel. Du kommst ja gefühlt gar nicht mehr aneinander vorbei oder sehr schwer nur noch. Und das ist einer der Schritte, die die Formel 1 zum Beispiel mit Pirelli jetzt gehen will, in die Richtung Gewicht zu reduzieren und auch die Autos wieder optimaler an das Bild der Formel 1 anzupassen.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht so technisch drin oder ich habe nicht so das technische Wissen, dass ich jetzt hier irgendwas bewerten könnte. Aber leichtere und dadurch agilere Autos oder schnellere Autos oder wendigere Autos, das hört sich für mich als Technik-Line doch schon mal gut an.
Ja, vor allem, ich denke, es wird dann auch wieder positiv das Racing fördern und Perke, für gutes Racing sind wir beide immer zu haben.
So sieht's aus. Gutes Racing ist immer willkommen.
Sehr schön. So, dann lass uns jetzt wirklich nochmal bezogen auf Singapur gucken. Es gibt nämlich an der Strecke eine Änderung und zwar werden wir dieses Jahr eine vierte DRS-Zone bekommen. Ich habe mich auch gewundert, wo man die eigentlich noch einbauen kann. Aber wer sich noch dran erinnert, in Singapur wurde ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war. War es vorletztes Jahr, wo das Track-Layout geändert wurde oder war es sogar 21?
Kann ich dir auch gar nicht mehr sagen. Kann ich auch nicht mehr sagen. Das ist schon also nicht ganz neu, aber ist auch noch nicht lang her.
Ja, also auf jeden Fall, wer sich noch dran erinnern kann, im Sektor 3 gab es ja diese Brückensektion oder Tribünensektion, ich weiß gar nicht, ob es eine Brücke oder ich glaube, es war eine Tribüne, wo das so nach rechts, links wieder, dann wieder nach rechts und dann immer so unten langsam da durchging. Die hat man ja damals entfernt gehabt und zu einfach einer normalen Geraden gemacht. Und diese Gerade ist jetzt die vierte DRS-Section. Die kommt durch die eine Linkskurve durch. Das zählt auch noch mit dazu und das ist, wie gesagt, diese vierte DRS-Gerade jetzt. Ich bin gespannt. Es fördert natürlich ein bisschen Overtaking, aber auf der anderen Seite, Perke, muss man natürlich auch bedenken, die haben beide den gleichen DRS-Auslöser, die DRS-Gerade. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Startziel ist 1, die darauffolgende in Sektor 1, in Sektor 2 übergehen ist 2 und dann 3 und 4 sind die beiden, dann haben die einen Auslöser, die letzten beiden, was ja eigentlich hilft, dem ersten, sage ich mal, vorbeizukommen, entweder auf dem ersten Teil und dann wegzufahren oder ranzukommen und auf dem zweiten Teil dann zu überholen.
Ja, ist richtig. Ist ja auch nichts Neues. Gibt es ja auf ein paar Strecken, das irgendwie gab es ja zum Beispiel auch in, nur um ein Beispiel zu nennen, ich meine, in Russland war das zum Beispiel auch der Fall, dass zwei Geraden einen Auslöser
hatten.
Australien
ist auch ein Beispiel.
Australien gibt es auch vier DRS-Geraden, gibt es das auch genauso. Es ist nichts Neues. Es ist natürlich richtig, für den Hinterherfahrenden ist das pures Gold. Wenn du innerhalb einer Sekunde bist und für den Vorausfahrenden verfluchst du es wahrscheinlich. Aber es fördert, dass mehr überholt wird. Und das nehmen wir doch in Singapur gerne. Auch wenn es natürlich auch DRS-Trains sehr fördern kann. Das ist natürlich, je mehr DRS-Zonen es gibt, desto stärker können die DRS-Trains werden. Das wird abzuwarten sein, in welche Richtung es ausschlägt. Ob es am Ende DRS-Trains verstärkt oder wirklich Überholmanöver verstärkt. Es kann in beide Richtungen irgendwie gehen. Ich bin gespannt und guck mal, wo die Reise hingeht.
Ich wollte gerade sagen, das Fazit ziehen wir dann am Montag. Diesmal bin ich ja nicht im Urlaub, deshalb sollte dann am Montag auch wirklich die Post-Weekend-Show dann pünktlich kommen. Das sollte ja alles klappen. Perke, ich würde sagen, damit konkluden wir sogar die Post.
Na, nee, ich würde noch kurz die Predictions machen.
Ah ja, ach, true. Steht nicht in Ocean
die drin. Die Predictions für Singapur stehen noch Ocean an. Drin.
Deshalb war ich jetzt ein bisschen voreilig. Ja,
gut. für das, was in Singapur drin steht, in Ocean, dafür warst du verantwortlich. Hier habe ich gar nichts reingeschrieben.
Ja, das ist richtig. Aber so sei es. Habe ich vergessen. Schere wird gehoben, Perke. Schere wird gehoben. Gut, Predictions. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Red Bull wird nicht gewinnen.
Da bin ich auch dabei.
Aber dann muss ich sagen, wird es schon echt schwer, weil ich sehr schwer einschätzen kann, welches Team in Singapur jetzt wirklich die Oberhand haben wird.
Ich sage, auf P1 wird Lando Norris stehen, auf P2 Lewis Hamilton und auf P3 Oscar Piastri.
Ist das jetzt fürs Qualifying?
Fürs Qualifying, okay. Jawohl.
Ich sage, Charles Leclerc wird sich die Pole holen, weil wenn ein Qualifying-Gott das hinkriegt, dann ist es Charles Leclerc.
Das ist richtig.
Ich denke, wir werden dann einen Lando Norris haben und ich denke tatsächlich, dass wir dann Oscar Piastri haben. Ich glaube, dass das die gute Reihenfolge ist. Dann aber, wenn wir uns das Rennen angucken, glaube ich, wird sich ein bisschen was umwürfeln. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, Lando Norris wird das Ding gewinnen.
Ja, bin ich bei dir.
Ich glaube, dass jetzt wird es schon schwierig. Ich glaube, dass Oscar Piastri tatsächlich Zweiter wird. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton Dritter wird und Charles Leclerc irgendein Problem haben wird.
Ich glaube, P1 Lando Norris, bin ich bei dir. P2 Lewis Hamilton, P3 George Russell.
Ich weiß auch ehrlich nicht, wie ich die Mercedes einschätzen soll.
Ich habe ein gutes Bauchgefühl bei Mercedes dieses Jahr. Wenn ich auf meinen Bauch höre, sage ich, mit der Special Livery
müsstest du eigentlich ein schlechtes haben.
Nee, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich habe Lewis Hamilton auf P2 oder P3, ich habe schon wieder vergessen, wo ich ihn im Qualifying getippt habe. Ich glaube auf P2, ich habe Hamilton und Russell jetzt beide aufs Podium getippt. Das wird ein gutes Wochenende.
Ich glaube auch, dass es ein gutes Wochenende wird. Mal gucken, welche Predictions dann am Ende richtig sind. Für die Enttäuschung und Überraschung, jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ich glaube, die Enttäuschung
wird Williams.
Ja, ist für mich auch der Pick, weil es ist halt nun mal keine Highspeed-Strecke. Williams ist ein Highspeed-Auto. Für die Überraschung.
Ist ein Doppelpodium von Mercedes schon eine Überraschung? Ja, ne? Wenn beide aufs Podium fahren?
Ja.
Oder ich kann mir auch was anderes
aussuchen. Nee, mach von mir aus, nimm.
Nee, ich überlege mir was anderes. Ich sage, Aston Martin ist meine Überraschung. Irgendeiner, Fernando Alonso wahrscheinlich, wird irgendwo oben mitstinken und mitfahren, wo er nicht mitfahren sollte.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich sage, Haas wird gut sein dieses Wochenende.
Okay. Na, wieder mit Magnussen. Magnussen ist dabei. Magnussen hat frisch aufgeladen, 0 Penalty Points. Der kann jetzt machen, was er will.
Das ist ja auch komplett crazy. Der hat 0 Penalty Points. Der wird nach dieser Saison eh keine Formel 1 mehr fahren.
Der kann machen, was er will.
Das ist scheißegal. Der kann pro Rennen jetzt gefühlt 2 Penalty Points sammeln und den wird das kein bisschen jucken, ne?
So sieht's aus. Finde ich lustig. Ist das
herrlich.
Wird er nicht machen, aber allein die Vorstellung, dass er jetzt einfach macht, was er will, finde ich schon gut.
Ja, das ist geil. Es ist heute der 18. Morgen ist der 19. Das heißt, wir ziehen's.
Wahrscheinlich kommt's am 19. raus, die Folge.
Wahrscheinlich kommt's am 19. raus. Kommt drauf an, wie ich's vom Editing her schaffe. Aber nichtsdestotrotz, 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und dann hören wir uns am Montag zur Post-Weekend-Show von Singapur. Ich wünsche euch was. Haut eine schönes Wochenende, nicht eine schöne Woche. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.